Corona-Zeiten. In Zeiten, wo es scheinbar nur ein Thema gibt und wo es ganz dringend notwendig ist, dass wir mit Fachleuten über das Virus reden, über das, was das Virus mit uns macht, was es bedeutet. Wir haben heute einen Epidemiologen eingeladen, Dr. Schwarz, er kommt aus Hamburg. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Guten Tag, Herr Dr. Schwarz, angenehm, Sie hier zu sehen. Ich würde gerne mal ehrlich gesagt wissen, was macht ein Epidemiologe eigentlich? Zählt der Viren oder was tut er?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, also bis vor zwei Jahren, wenn ich mich als Epidemiologe vorgestellt hätte, im Laienkreis hätte keiner wirklich gewusst, irgendwas mit Haut. Aber inzwischen durch diese ganze Corona-Geschichte ist die Epidemiologie plötzlich in, ja, für uns fast unangenehme Weise in die Öffentlichkeit geraten. Früher habe ich immer einfach gesagt, Kranke zählen und Bettelbriefe schreiben. Kranke zählen heißt ja wirklich Leute, die Krankheiten haben und dann gucken, wie häufig ist die Krankheit, wie häufig ist die Krankheit, was für Risikofaktoren gibt es für eine Krankheit, wie lässt sich, um mal von der anderen Seite zu kommen, wieder Gesundheit herstellen. Mein Hauptbereich ist die Infektionsepidemiologie, das heißt, ich beschäftige mich dann hauptsächlich mit der Ausbreitung von Epidemien. Epidemie steckt in Epidemiologe drin. Wie wird man Epidemiologe? Es ist kein so wirklich geschützter Begriff. Also ich selber habe Medizin studiert, bin also auch Arzt, aber mit einzelnen Patienten habe ich eigentlich schon lange nichts mehr zu tun. Für mich ist es dann schon mehr sein. Und schon bald nach dem Studium war ich dann 3 Jahre in Afrika, habe als Studienarzt Malaria-Studien betrieben, danach ein Feldepidemie-Trainingsprogramm gemacht, auf europäischer Ebene mit einer Austauschkomponente, da war ich 2 Jahre in Frankreich, am Institut Veysanitaire in Paris. Und dazwischen habe ich aber auch noch gemerkt, dass ich noch eine fachliche Qualifikation brauche. Ich bin dann nochmal an die Universität gegangen, habe dann Epidemiologie studiert und bin jetzt seit 12 Jahren in Deutschland als Epidemiologe tätig. Habe zwischendurch gemerkt, dass wenn ich das wirklich ernsthaft und richtig machen will, muss ich meine statistische Komponente noch etwas ausbauen. Habe dann auch nochmal Statistik studiert und hoffe, dass ich jetzt Ihnen einigermaßen, ich sag mal, die Fragen, die Sie haben, beantworten kann.
Ich denke, dass Sie eine ziemliche Karriere sozusagen hier nochmal aufgeblättert haben. Und ich finde es auch wichtig, dass jemand wie Sie, der sich wirklich auskennt, der sozusagen in der Welt auch rumgekommen ist, der weiß, was nicht nur was ein Virus ist, sondern was er auch tut, was er anrichten kann, dass so jemand sich zur Verfügung stellt, um unsere gemeinsamen Fragen zu beantworten, weil ich bin nicht der Einzige, der sie hat. Ich stelle sie ja für ein Publikum. Herr Dr. Schwarz, jetzt wird nun schon seit Wochen und Monaten die zweite Welle angekündigt. Kommt sie denn jetzt, die zweite Welle?
Also, es gab eine erste Welle. Es gab tatsächlich im März mehr Corona-Fälle als jetzt. Jetzt sind eigentlich fast keine mehr da. Sind wahrscheinlich das Hintergrundrauschen. Die meisten positiven Tests, die wir jetzt haben, sind wahrscheinlich momentan bei der sehr niedrigen Prävalenz 80 bis 90, vielleicht sogar mehr falsch positive. Das heißt, deswegen ist auch nicht überraschend, dass wir momentan plötzlich auch jüngere Menschen positiv testen.
Weil was ist denn falsch positiver?
Ja, erstmal, was testen wir? Mit so einer PCR testen wir eigentlich nur. Ist eine bestimmte Gensequenz des Coronavirus, ein RNA-Virus, ist die präsent oder nicht? Und wenn die präsent ist, dann sagen wir, okay, die Person ist infiziert mit dem Virus. Okay, kann ich noch mitgehen. Klassischerweise ist eine Falldefinition für eine Infektionskrankheit besteht aus Symptomen und positiven Tests. Nun ist es so, dass 80% der Menschen, möglicherweise sogar mehr, aber es ist schon wirklich sehr viele von den positiv Getesteten gar keine Symptome haben. Also sie haben das Virus einfach in sich, aber es macht keinerlei Schwierigkeiten. Und wenn besonders viele Menschen gerade infiziert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test die korrekt als solche identifiziert, als positiv testet, höher, als wenn ganz wenige infiziert sind. Weil es gibt keinen perfekten Test. Ein Test versucht, die Wahrheit rauszukriegen. Die Wahrheit ist, infiziert oder nicht infiziert. Und der Test gibt mir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an, dass die Person infiziert ist oder nicht infiziert ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der positiv getestet wird, auch wirklich infiziert ist, ist höher, wenn die Krankheit gerade sehr stark präsent ist, als jetzt in der jetzigen Phase, wo die Krankheit, ja, also beziehungsweise die Krankheit, die Infektion,
da muss ich
so gut mal, wie gar nicht da ist.
Ja, aber da muss ich gleich mal einhaken. Also alle Medien brüllen uns nur seit Wochen und Monaten ständig an mit noch mehr Infizierte, noch mehr Infizierte. Ist ein Infizierter eigentlich krank? Ist es ein Fall?
Also wenn man sich das als Fall definiert, dann ist jemand, der einen positiven Test hat, ein Fall. Aber eigentlich sollte ein Fall definiert sein über Symptome, also krank und positiver Test. Dann sage ich, er ist erkrankt an der Infektion. Weil unser Fokus in der Medizin ist ja immer nur auf den Viren, die uns krank machen, auf den Bakterien, die uns krank machen. Es gibt aber ganz viele Viren und ganz viele Bakterien überall in uns drin, die leben einfach. Nicht mit uns, oder doch auch mit uns, aber in uns, auf uns. Also zum Beispiel, also ich habe in dem Buch, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, von Ed Yong, I Can Contain Multitudes, da war so eine Schätzung, dass 1:1 das Verhältnis menschlicher Zellen zu anderen Organismen, das sind ja meistens Bakterien, die Viren, erinnern uns vielleicht noch an Biologieunterricht, sind die Viren überhaupt was Lebendes oder nicht? Die Diskussion, die wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber also lange Rede, kurzer Sinn, Viren sind was vollkommen Normales. Coronaviren begleiten uns auch schon länger, muss man sagen. Also seit wann gibt es Leben auf der Welt? Wahrscheinlich so seit 2 Milliarden Jahren. Eukaryoten, mehrzelliges Leben, wahrscheinlich seit 500 Millionen Jahren. Die Viren, die wird es immer gegeben haben. Seit wann kennen wir die? Seit den 60er Jahren, da wurden die ans Elektronenmikroskop das erste Mal gesehen. Corona hat also die Erscheinung beschrieben mit dem Namen. Und also jetzt dieses Coronavirus, das als neues Virus zu bezeichnen, ja, man hat es jetzt halt neu als diesen Stamm identifiziert, aber es gab schon immer Coronaviren, es wird auch immer Coronaviren geben. Und auch dieses Coronavirus wird sich ändern und möglicherweise, mal auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, möglicherweise lässt sich auch wieder ein Anstieg der Corona-Testung im Winter, dann wahrscheinlich wieder in März rein nachweisen und möglicherweise dann auch noch mit dem Stamm, wobei die Stammzuordnung ist ein bisschen schwierig, weil es ist ein RNA-Virus, sehr mutationsfreudig. Also beim RNA-Virus, die haben nur einen Strang, da ist keine Sicherheitskopie. Das heißt, wenn da bei einer Mutation ein Fehler eintritt, dann wird der nicht korrigiert, wie bei anderen. Also, und deswegen, es ist sehr mutationsfreudig und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, wenn ein PCR-Test jetzt dieses Virus nachweist, ist es dann noch das gleiche, wie es vor einem Monat war? Oder also, wir werden wieder einen Anstieg an positiven Corona-Tests kriegen. Ja, und wir werden dann wahrscheinlich auch wieder mehr Menschen haben, die mit Corona sterben. Und vielleicht auch von denen wieder einige, die an Corona sterben. Aber auch schon bei der ersten Welle war das nichts, was jetzt im Vergleich zu den Vorjahren so herausstechen müsste, wie es jetzt weltweit, also es ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Überreaktionen weltweit, weil Menschen sind mit dem Virus gestorben, vielleicht einige auch an, aber was man sich dann bei so einer neu aufkommenden Infektion anschaut, ist immer erstmal die Altersverteilung der Verstorbenen. Und da ist ja auch schon den italienischen Kollegen sehr früh aufgefallen, dass die dann Medianalter von 82, glaube ich, das im März hatten, also hoch betagt waren. Das heißt jetzt nicht, dass die Menschen nicht wenn man mal 82 geworden ist, vielleicht hat man tatsächlich noch 10 schöne oder 20 schöne Jahre vor sich. Das steht außer Frage. Und dann ist es natürlich tragisch, wenn man durch eine Corona-Infektion schlimm erkrankt und daran stirbt. Nur ist es ein relativ kleiner Prozentsatz von allen Infektionen, die wirklich daran sterben.
Da muss ich gleich mal einhaken. Also es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ich übersetze es für mich, der kein Wissenschaftler bin, mal ein bisschen, also wer infiziert ist, muss nicht krank sein. Ist das richtig?
Ist das richtig, ja.
So, und wenn er denn doch erkrankt ist, ist denn Corona das, was uns medial jedenfalls immer mitgeht, ist es ein Killer-Virus, einer, der uns tödlich umbringt?
Also kann ich ganz klar sagen, nein, ist kein Killer-Virus. Also gut, wenn man natürlich die Definition Killer-Virus so weit runterbricht, sobald ein Virus jemand umgebracht hat, ist es ein Killer-Virus, dann dann ist im Grunde jedes Virus, das auch mal ein bisschen eine Erkältung hervorrufen kann, weil das ist es. Also das Coronavirus ist ein Erkältungsvirus, das kann auch schwere Erkältungen hervorrufen, will das auch nicht kleinreden. Aber unter einem Killer-Virus stellt man sich doch eigentlich ein Virus vor, das ja so richtig, dass man wirklich beobachten kann, wie dass da richtig viele Menschen sterben und also so Pestzüge im Mittelalter. Also ist jetzt ein Bakterium, das hervorgerufen hat, aber sowas ist doch so, was man sich unter einem Killer-Virus hervorstellt. Aber jetzt ein Virus, an dem so tragisch ist, aber so an dem Menschen versterben, die hochbetagt sind, die, da haben die italienischen Kollegen eigentlich auch sehr gute Arbeit geleistet. Die haben auch die Begleiterkrankungen der Verstorbenen mit aufgezeichnet und dabei gezeigt, dass je nachdem, wo man geguckt hat, also anfangs, als die Epidemie einen Hochstand hatte, waren 99% der Verstorbenen hatten mindestens eine Komorbidität. Das waren also Erkrankungen, die auch das Ableben hätten erklären können. Dann später, als die Epidemie so ein bisschen abflachte, wurden es dann 97%, also ein bisschen weniger. Aber letztendlich, und ich meine, da hat ja auch der Professor Püschel in Hamburg, der Pathologe, hatte auch relativ klar gesagt, dass er die Menschen, die er obduziert hat, seinerzeit auch gegen Widerstände seitens des Robert-Koch-Instituts wollte er zuerst, dass die nicht obduziert werden. Und er hat dann aber gesagt, ja, also mit entsprechenden Sicherheitsverkehrungen, wir können das machen, wir machen das. Und er hat relativ klar gesagt, dass die Menschen, die er da obduziert hat, wären innerhalb eines Jahres auch ohne Coronavirus-Infektion verstorben. Also wir müssen akzeptieren, es gibt Viren, es gibt, die meisten machen uns nichts, wir machen denen auch nichts, wir sind für die einfach nur ja, ein Lebensumfeld sozusagen. Und es gibt aber Viren, die uns krank machen, ja.
Aber haben denn dann möglicherweise die Schweden alles richtig gemacht? Sie haben gesagt, ach, wir lassen doch den Virus sich weiter ausbreiten, das ist ein interessantes Rezept, oder?
Also alles richtig gemacht, das haben sagen die Schweden selber auch nicht. Sagt auch der Anders Tegnell, heißt er, glaube ich, ja, sagt das selber. Und das finde ich eigentlich auch die richtige Haltung. Auch sehr selbstkritisch auch sich fragen, wo haben wir Fehler gemacht? Weil die andere Haltung ist halt, wir haben alles richtig gemacht und stell das nicht in Frage. Das kann es doch nicht sein. Und die Schweden haben, ich denke, eine Menge richtig gemacht. Und die selbstkritische Einschätzung der Schweden war ja, sie hätten die Alten- und Pflegeheime besser schützen müssen. Und das ist ein Schlüsselproblem, weil auch die Corona-Fälle in Spanien und in Italien und auch bei uns waren besonders in Alten- und Pflegeheimen besonders schlimm. Und es war jetzt in Spanien und Italien hat sich das auch dadurch wohl verschärft, dass da dieser frühe Lockdown dazu geführt hat, dass die Pflegekräfte, die oftmals aus Osteuropa kamen, möglichst schnell noch das Land verlassen haben, um zu ihrer Familie zurückzukehren. Und dann ist der Pflegenotstand gleich nochmal potenziert worden. Und, also von Médecins Sans Frontières, spanische Sektion, die haben jetzt vor 2-3 Tagen einen Bericht publiziert. Und der Einsatz war gewesen in den alten Pflegeheimen, haben die Menschen an die Tür geklopft von lasst uns hier raus. Das kann es doch nicht sein. Also ja, wir müssen die Menschen schützen. Meine Mutter ist 81 und als das Ganze losging, habe ich auch gedacht, jetzt, ich darf nicht hinfahren. Inzwischen ist es so, wenn wir irgendwo hingehen und wir essen gehen wollen oder sowas, ja, was ja auch nicht mehr so das reine Vergnügen ist heutzutage, dann versuche ich hier klarzumachen, also wenn es jetzt so warm ist und so, dann nimm doch die Maske ab, um Gottes Willen, weil ja.
Ich muss das Stichwort Maske einfach deshalb aufgreifen, weil ich bin Großvater, ich habe zwei wunderbare Enkel. Die leben in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen müssen seit Jüngerem die Kinder in den Schulen während des Unterrichts Masken tragen. Hilft das irgendwas?
Wenn ja, wie? Also die Studienlage ist querbeet. Was schon mal sagt, ein eindeutiger Nutzen der Masken ist noch nicht gezeigt worden. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt hier wirklich ein Killer-Virus unterwegs wäre, dann würde ich wahrscheinlich, und wir viel hohe Fallzahlen hätten, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, dann lass uns dieses Instrument auch nutzen. Aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich vielleicht auch noch gesagt habe, ja, lass uns das Instrument nutzen, das war nämlich so im Februar, März, als noch einiges im Unklaren war, als die Fälle auch, also die Fallzahlen höher waren als jetzt. Dann haben wir gedacht, okay, lass uns das Instrument mitnutzen. Aber da waren keine Masken da. So. Und jetzt sind die Masken plötzlich da, wir brauchen sie nicht, weil wir, also auch von Fallzahlen her, zumindest nicht wegen Corona, brauchen wir die Masken nicht. Jetzt sind plötzlich die Masken da und jetzt müssen wir sie plötzlich tragen. Also es ist einfach aus infektionsepidemiologischer Sicht vollkommen unplausibel, dass wir jetzt dieses Instrument einsetzen. So, der Nutzen des Instruments ohnehin zweifelhaft. Und jetzt mal auf die Kinder zurückzukommen, also ich meine, ich erinnere mich, wenn man im Schulraum sitzt und dann nach 2 Stunden nicht gelüftet hat, dann wird die Aufmerksamkeit geht runter. So, jetzt haben die Masken und atmen ihr CO2 zurück. Das heißt, die Konzentration, die leidet darunter wahrscheinlich. Die Hitze, man schwitzt, kriegt vielleicht auch noch Ausschlag im Gesicht. Und irgendjemand hat tatsächlich losgelassen, dass in der Schule den Kindern gesagt, die kommen jetzt nicht zum Lernen in die Schule, nicht um Freunde zu treffen in die Schule, sondern zum Lernen. Und was ist das für eine Welt, die wir hier gerade kreieren?
Sind denn Kinder besondere Virenträger?
Nein. Also erstmal, Kinder sind fast nicht betroffen. Also bei den identifizierten, positiv getesteten Fällen sind vielleicht mal vereinzelt Kinder dabei, bei den Verstorbenen sind ganz, ganz wenige Kinder dabei, die vom Robert-Koch-Institut die aktuellen Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, unter 10 Jahre waren, so tragisch das wirklich ist, glaube ich, bisher 2 oder 3. Ich weiß nicht, ob da noch diese eine Fehlregistrierung dabei ist, die, ich glaube, im März oder April hatten die einmal eine 109-jährige alte Frau dann bei den 9-Jährigen einsortiert gehabt. Ich glaube, das haben sie korrigiert inzwischen. Aber also Kinder sterben nicht daran. Kinder werden auch nicht stark krank daran. Mhm. Und was sich jetzt wohl auch zeigt, ist, dass Kinder auch nicht ein potenterer Überträger sind als andere Menschen. Mhm. Und momentan ist ohnehin anhand der niedrigen Fallzahlen spielt es keine große Rolle. Und dann müssen wir auch grundsätzlich fragen, wir werden es nicht schaffen, Viren und Bakterien aus der Welt zu schaffen. Ist das unser Ziel? Mit Masken werden wir es nicht schaffen. Das Einzige, wir könnten es schaffen, wenn wir jeden in eine Wabe stecken. Morgens gibt es dann Frühstück von Amazon Breakfast, mittags von Google Lunch und abends das Gemüsepaket von Apple Dinner. Also, und keine Interaktion mehr. Das wird auch bedeuten, dass wir keinen Austausch mehr von Erreger, von Viren und Bakterien, jetzt habe ich schon wieder Erreger gesagt, also wir müssen uns mal unterscheiden. Bei Erreger denken wir mal eine Krankheit. Nein, aber Viren und Bakterien, die in der Umwelt sind, die auf uns sind, wenn wir jetzt reden, wir tauschen auch unsere Mikrobiota aus. Und das ist auch notwendig, weil also es gibt ja Mausmodelle, da werden Mäuse ohne Mikrobiom gezüchtet. Und das wird zum Beispiel auch verwendet, um zu gucken, welche Wirkung es hat, wenn sie mit verschiedenen Mikrobiota besiedelt werden. Das sind also sterile Mäuse und die in sterilen Kammern leben. Die sind natürlich nicht lebensfähig, wenn sie rauskommen. So, jetzt auf uns übertragen. Wenn wir jetzt plötzlich tatsächlich alle in unserer Wabe sind und nicht
in einer sterilen Wabe, sag ich mal.
Ja? Nichts mehr austauschen. Dann, ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich nicht mehr Generationen dauern, sondern das könnte noch in derselben Generation sein, dass dann einfach dass dann halt irgendein Pillepalle-Erreger dann doch mal es schafft, alle zu infizieren, dann sind wir weg. Weil, also, es ist ja so, dass momentan in der globalisierten Welt können wir davon ausgehen, dass auch die Mikrowelt sozusagen, die Viren und Bakterien inzwischen auch globalisiert sind. Das heißt, das ist der richtige, ultimative Killer-Virus. Also wir sprechen jetzt hier nicht mehr von hoher Mortalität, sondern wirklich Menschheit auslöschen. Kann ich mir, ehrlich gesagt, aus den momentan zirkulierenden natürlichen Bakterienviren kaum vorstellen. Weil das letzte Mal, als wir so ein ähnliches Ereignis hatten, das war 1493, als die Europäer nach Amerika gekommen sind, die dort ansässige eingeborene Bevölkerung getroffen haben. Und sie ist natürlich schwer zu schätzen, aber Amerika war zu dem Zeitpunkt kein unbesiedelter Kontinent. Da waren Zivilisationen, Hochkulturen. Wow. Ja. Und also die Schätzungen, die Charles C. Mann im Buch 1493, ist, glaube ich, ein Amerikanistikprofessor, anstellt, ist, dass 90-95% der Menschen, die zum Zeitpunkt der Ankunft von Christopher Columbus auf den beiden Kontinenten gelebt haben, also der Bevölkerung gestorben sind an banalen Viren, Bakterien. Und das war halt einfach, weil die keinerlei Kontakt mit diesen Viren und Bakterien hatten. Und so ein ähnliches Szenario heutzutage könnte ich mir vorstellen von einem anderen Planeten oder
nochmal einen kleinen Schritt zurück zu Schweden. Die Schweden haben so eine Art Chefepidemiologen.
Ja.
Gibt es das in Deutschland? B, brauchen wir so einen?
Von der Struktur her, als Person gibt es das in Deutschland, glaube ich, nicht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt eine Institution natürlich, das ist, wobei auch da, also das Robert-Koch-Institut in Deutschland ist die beratende Institution für die ganzen Landesgesundheitsbehörden, weil also Gesundheit ist Ländersache und deswegen hatten wir dann auch diese Situation, dass dann, oder haben immer noch die Situation, dass die ganzen Corona-Maßnahmen in jedem Land irgendwie anders sind.
Ja.
Und das Robert-Koch-Institut ist da die beratende Instanz und kommentiert das vom Rand. Es gibt dann eine Abteilung Infektionsepidemiologie, die aber jetzt in dieser Geschichte nicht wirklich stark in Erscheinung getreten ist.
Wollen wir den Namen mal sagen? Ich hatte immer den Eindruck, der Chef-Viren-Einflüsterer der Bundesregierung ist Dr. Drosten.
Ja, also Professor Drosten ist Chef an der Charité, also eine sehr große Institution, und er ist zweifellos eine Koryphäe auf dem Gebiet der, also nicht nur Coronaviren, aber Coronaviren sind vielleicht sein Steckenpferd. Also er hat schon beeindruckende Arbeiten über Viren in allen möglichen Organismen, weil das ist ja momentan immer so diese Befürchtung, dass wir einen Erreger haben, also diesmal wirklich Erreger, also der eine Krankheit macht, bakteriell oder meistens viral, der von Tieren auf den Menschen überspringt. Mhm. Und das findet regelmäßig statt, zoonotische Erkrankungen nennt sich das dann. Und wenn es eine neue Erkrankung ist, mit einem Erreger, mit dem wir noch keinen großen Kontakt hatten, dann haben wir die Befürchtung, dass der uns dann vielleicht besonders krank macht. Ne? Mhm. So Vogelgrippe zum Beispiel.
Ja.
So, nun ist das dann für die einzelne Person schon mal sehr bedrohlich. Also es gibt gerade bei der Vogelgrippe gab es in Ägypten Ausbrüche, die dann halt bei Familien, die viel mit Vögeln zu tun hatten, auch schlimm waren. Aber da war das Angenehme, dass dieses Virus sich nicht von Mensch zu Mensch übertragen hat, oder nur ganz, ganz schwierig. Ne? Und jetzt bei Corona ist es offenbar so, dass wir tatsächlich die Mensch-zu-Mensch-Übertragung haben. Aber was macht ein Virus gefährlich? Ja, also die Übertragbarkeit, aber das ist nicht alles, sondern halt auch, wie krank macht es die Menschen. Und wie gesagt, wir hatten da also 80% asymptomatisch. Und die Tatsache, dass die Menschen, die dann tatsächlich mit Lungensymptomen erkranken und dann schwer erkranken, oft auch sehr starke Vorerkrankungen haben und sehr alt sind, also auch alternative Erklärungen dafür haben, soll man schützen auf alle Fälle. Das ist auch in Deutschland einigermaßen gelungen, weil also diese Angst vor dem, was ja auch Professor Drosten da seinerzeit sehr stark propagiert hat, dieses flattende Curve, dass wir unsere Intensivkapazitäten überlasten, das war in Deutschland nie ein Thema. Also es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin, die haben schon recht früh in der ganzen Pandemie und dann auch vom Robert-Koch-Institut auf den wöchentlichen Reporten aufgenommen, ein Register der Intensivbetten in Deutschland gehabt. Es gibt etwa, ich glaube, zu Beginn der Pandemie waren es 28.000 Intensivbetten. Jetzt sind wahrscheinlich durch Fördermittel inzwischen 30.000. Und jetzt habe ich heute Morgen gehört, irgendwie so 228 von denen sind jetzt mit Corona-Patienten belegt. Also und gut, im März waren das vielleicht mehr, aber wir hatten nie den Moment, dass wir bei uns an eine Überlastung der Kapazitäten kamen. Wie ist jetzt aus, wahrscheinlich jetzt die nächste Frage, aber Italien oder?
Nein, ich würde gerne noch mal für einen kleinen Moment dabei bleiben. Also ist so ein Chef-Epidemiologe, sage ich mal, oder Chef-Virologe, wie auch immer. Er hat ja sozusagen nur eine beratende Funktion, aber aus diesen Beratungen sind ja jede Menge Schritte gefolgt. Es wurde ja sozusagen, Teile des Landes wurden oder werden auch noch lahmgelegt, Schulen, Betriebe. Wir haben eine unendliche Folge von Einschränkungen, will ich sie mal nennen. Und ja, unter anderem auch Einschränkungen der Demokratie, aber auch ganz normale Einschränkungen des täglichen Lebens. Und das auf der Grundlage der Einschätzung einer kleinen Gruppe maximal im RKI. Ich will es nicht unbedingt zuspitzen, immer auf Dr. Drosten, aber es ist ja nicht. Im RKI findet doch keine Demokratie statt, sondern da kumuliert Wissen, hoffe ich. Ja? So, und dieses Wissen hat sozusagen den Einfluss gehabt, zeitweilig das Land komplett zu schließen oder nahezu komplett zu schließen, und es dauert noch an. Wie lange soll das denn dauern, frage ich jetzt einfach mal.
Da bin ich immer sprachlos, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also vielleicht mal ganz klar sagen, bei dem ersten Lockdown, da könnte man noch entschuldigend sagen, dass zu dem Zeitpunkt das Infektionsgeschehen noch relativ neu war. Wobei man muss halt sagen, wir hatten ja eigentlich auch schon Daten aus anderen Ländern und die haben halt wirklich gezeigt, ja, okay, da geht was rum, aber es ist eben halt kein Killer-Virus. Ne? Aber eins will ich ganz klar sagen, für dieses Virus mit diesem Schädigungspotenzial, das sehr gering ist oder relativ gering ist, man sich nicht untertreiben, also wie gesagt, mittelschwere Erkältung, das Virus in Vergleichsjahren, würde man sagen, kann man unter keinen Umständen einen neuen Lockdown rechtfertigen.
Also sozusagen die Schließung des Landes könnte aus ärztlichen, aus wissenschaftlichen Gründen eigentlich vermieden werden, wenn ich das richtig sehe. Aber mal ehrlich gesagt, wenn ich Zeitung lese, Fernsehe, Radio höre, genau darauf steuert das Land scheinbar erneut wieder hin. Es wird uns immer die von Ihnen aber nicht bestätigte zweite Welle, ich kenne auch keine Zahl, die das belegt oder so. Wenn Sie Zahlen kennen, warum die zweite Welle droht, würde mich schon heftig interessieren.
Na, also wie gesagt, also es ist ein saisonales Virus. Das heißt, ich erwarte erneutes Ansteigen von Erkältungsviren, darunter auch Coronaviren im Winter und dann im Frühjahr. Ja. Und dann geht es wieder runter im Sommer. Was wir momentan haben, ist eigentlich eine Erhöhung der Testzahlen. Ja. Und die Testzahlen werden offenbar nicht nur in Deutschland erhöht. Also in Deutschland habe ich jetzt, das ist die alte Tabelle, aber ich glaube, wir haben jetzt in der Woche 33 über 800.000 Menschen getestet. Und in der Woche 25 waren es noch 387.000. Also sie haben zwischen Woche 25 und Woche 33, die Kurve ist flach.
Also ich übersetze mal für meinen Laienverstand. Mit jedem Test kann ich erneut oder mehr Viren entdecken, aber die...
Nee, mit jedem Test, den ich mehr mache, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch positive Testergebnisse einfahre, weil es halt auch immer ein bestimmter Prozentsatz an Falschpositiven gibt. Und dieser Prozentsatz an Falschpositiven ist immer dann besonders hoch, wenn die Krankheit besonders niedrig ist. Und da wir momentan in einer Niedrigphase sind, können wir davon ausgehen, dass von den momentan positiv Getesteten 80-90%, vielleicht auch mehr, Falschpositive sind.
Den Ausdruck Falschpositive müssen Sie übersetzen, bitte.
Ja, also dass in der Realität keine Corona-RNA im Körper ist, aber in der PCR
Corona... In der PCR? In der was? PCR?
Polymerase-Kettenreaktion, also dieser diagnostische Test, positiv anschlägt.
Ja. Also ich kann mich erinnern, wir alle hätten ja gerne wieder normale Zeiten, ne? Also völlig querbeet Bevölkerung hätten wir ganz mal wieder Zeiten, in denen Kinder unbelästigt zur Schule gehen können, in denen man unbelästigt mit Bahn fahren kann, und in denen nicht gerade wie jetzt gerade der Mittelstand kommt, nahezu komplett pleite. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat Frau Merkel uns irgendwann, die ja nicht unbedingt eine Epidemiologin oder Virologin ist, aber vielleicht gestützt auf Dr. Drosten, gesagt, all das wird besser werden, wenn wir einen Impfstoff gefunden haben. Kriegen wir einen Impfstoff? Müssen wir einen Impfstoff haben?
Wir brauchen für das Virus keinen Impfstoff.
Weil?
Für dieses Virus mit diesem Schädigungspotenzial, das ist wie ein Erkältung. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn wir dann doch Leben retten, dann hat sich der Impfstoff schon gelohnt. Ja, aber dann kommen wir in das Szenario rein, das ich vorhin beschrieben habe, dass wir, wenn wir uns auf Dauer von allen Erregern abschotten wollen, dann werden wir global gesagt, als Menschheit wahrscheinlich immer angreifbarer für irgendwelche Erreger, mit denen wir dann nichts mehr zu tun hatten. Also, weil ja, unser Immunsystem muss ich ja auch immer so mal regelmäßig ein Update runterladen, sage ich jetzt mal. Ne? Und aus epidemiologischer Sicht braucht es für dieses Virus keinen Impfstoff.
Also, Herr Dr. Schwarz, ich bin sehr froh, dass Sie hier bei uns sind. Ich bin sehr froh von Ihnen, eine fachmännische, eine Expertenmeinung bekommen zu haben, die ja auch viele andere oder einige andere jedenfalls Epidemiologen und Virologen ähnlich teilen. Bin froh, das von Ihnen persönlich gehört zu haben, weil Sie haben nun mal einfach die Ahnung, die unser einer zwei nicht gleichermaßen hat. Aber ich darf Sie jetzt an einem Schlusspunkt doch nochmal, für mich Schlusspunkt am Ende unseres Interviews, an einem Punkt übersetzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird uns das Virusregime, also die Einschränkungen, denen wir alle unterworfen sind, werden wir nicht durch eine Impfung lösen. Wir werden auch das Regime nicht durch noch so viele Einschränkungen lösen können, außer wir wollen uns kränker machen, indem wir eine Verbreitung des Virus auf Null, jedes Virus auf Null fahren. Das heißt also, wer das Regime beenden will, ist jetzt meine Übersetzung.
Darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Aber es gibt eigentlich für uns keinen Grund, diese Pandemie mit SARS-CoV-2 aktiv beenden zu wollen. Und wir brauchen eigentlich kein Regime, weil bei uns ist es durch. Ich habe jetzt gehört, in Melbourne haben die einen Total-Shutdown. Ja, das macht Sinn, weil das ist auf Südhalbkugel. Das heißt, bei denen ist jetzt gerade Erkältungssaison. Wenn die aber dasselbe Virus haben mit demselben Schädigungspotenzial, dann gibt es auch dort keinen Grund für einen totalen Lockdown. Und die Masken kann man vielleicht in den Hochzeiten tatsächlich ermutigen, aber auch das sollte dann auch nicht aufgezwungen werden, sondern den Leuten empfohlen werden. Weil ich glaube, dann ist die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, wenn es wirklich nötig ist, viel höher, als wenn man versucht, das aufzuzwingen. Weil, also, es ist mir gerade drüber gestolpert von Franz Kafka: Wenn man etwas durchsetzen muss, ist es schon nicht mehr wahr. Und das spüren die Menschen ja auch.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu meinem Schlusswort. Wenn man etwas durchsetzen muss, ist es nicht mehr wahr. Ich glaube, immer mehr Menschen in unserem Land glauben nicht mehr, dass das wahr ist, was man ihnen erzählt. Nicht mal so sehr über das Virus selbst, sondern man glaubt, dass die Maßnahmen in einem Maße die Gefahr überschreiten, dass sie sich wehren wollen. Und das werden sie tun, und das ist ganz sicher, dass sie bald, diese Menschen bald, und zwar nicht nur aus der gesamten Republik, sondern auch aus den Nachbarländern, aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, aus Holland, sie werden hier nach Berlin kommen am 29.08. Und wir werden alle gemeinsam, die Fachleute, die Laien, die vielen, vielen in diesem Land und aus den Nachbarländern, werden sagen, nein zu Maßnahmen, die weit, weit, weit über das hinausgehen, was medizinisch vertretbar ist. Maßnahmen, die unser Leben einschränken, Maßnahmen, die die Demokratie einschränken. Herr Dr. Schwarz, ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Freue mich, dass Sie da waren. Und ich würde Sie auch gerne in Berlin sehen, bei Gelegenheit. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.